was rassistisch ist und was nicht. Der Artikel auf 20 Minuten zum Beispiel wurde von einer Journalistin of Color geschrieben und in den Kommentaren darunter erkennt man das hässliche Gesicht der weißen Mehrheitsgesellschaft, das auch schon fast traditionsgemäß mit rassistischen Verunglimpfungen und Relativierungen gespickt ist. Die Wortlaute will ich jetzt hier nicht wiedergeben. Sie sind saudumm und zeigen nicht nur, wie tief dieser Rassismus verankert ist, sondern auch, wie problematisch solche Kommentarspalten eigentlich sind, die diese Meinungen einfach unkommentiert stehen lassen und akzeptieren. Also, falls jemand von 20 Minuten zuhört, überlegt euch das doch das mal, was da eigentlich reproduziert wird. Ja, soweit beim Sechseläuten, alles beim Alten. Der Umzug der Reichen und Mächtigen verlief traditionsgemäß nach altem Schema. Der Böck allerdings brannte dieses Jahr eine knappe Stunde. Das ist sehr, sehr lange. Die Tradition sagt, das gibt einen schlechten Sommer. Ich glaube allerdings, der Böck prophezeite vor allem einen schlechten Sommer für die Zünftler. Ungegendert notabene, jenen alten Männerclubs, die eng mit dem liberalen Dogma der Limmatstadt verbunden sind und traditionell auch eng verbunden mit der Credit Suisse. Pam, und da haben wir den Bogen geschafft. Wir sind bei der Credit Suisse gelandet, dem alten Stolz der mächtigen Familien dieser Stadt und des ganzen Kantons. Bei der Vorstellung, dass viele Zünftler CS-Aktionäre sind oder besser gesagt waren, könnte dem einen oder der anderen ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert werden. Ein schlechter Sommer für die Zünftler bedeutet ein heißer Sommer für uns. Kommen wir nun zu der Credit Suisse, da gibt es vieles dazu zu sagen. Da wurde auch schon vieles gesagt. Ich werde jetzt noch etwas mehr dazu sagen. Die Credit Suisse, die Konkurs gegangen ist, 15 Jahre nach Too Big to Fail, erneut eine Großbank, die den Karren selbstständig und unreguliert an die Wand gefahren hat. Der freie Markt, der angeblich alles von selbst regelt, manövrierte die Credit Suisse direkt in den Konkurs. Aktionäre und Aktionärinnen aus den zentralen wurden aus den zentralen Entscheidungen ausgeschlossen, übergangen. Also sämtliche Grundfesten der liberalen Marktwirtschaft wurden kurzerhand über Bord geworfen. Der Staat wurde nothilfemäßig um Unterstützung gebeten. Die Karin Keller-Sutter natürlich als oberste Predigerin der liberalen Marktwirtschaft kurzum gut geheißen hatte. Sie scheint keine Widersprüche zu sehen oder es ist ihr einfach egal, dass es Widersprüche gibt in opportunistischer Manier, wie es die FDP so oft tut, macht sie den Spagat zwischen der staatsfeindlichen Sparpolitik der FDP und den massiven staatlichen Rettungsgeschenken für die Privatwirtschaft. Ja, die Verwirrung war erst groß, die Unklarheiten beziehungsweise die Sachlage wirkte auch komplex und diffus. Viele Leute wussten nicht, wie sie mit den News umgehen sollten. Der Nationalrat tagte und hat Frau Keller-Sutter eine Absage erteilt. Ja, heute in den Medien steht: Ausgerechnet der alte Finanzminister selbst, namentlich Ueli Maurer, der das Finanzdepartement als oberster Verantwortungsträger von 2016 bis 2022 selber führte, fordert jetzt eine parlamentarische Untersuchungskommission, wo man sich schon fragen muss, will er dass man ihm hilft, sich selber zu verstehen oder worauf läuft diese parlamentarische Untersuchungskommission raus, beziehungsweise was will Ueli Maurer mit dem Ruf nach einer PUC eigentlich genau vermitteln. Ueli Maurer steht in einer langen Tradition von dem bürgerlich geleiteten Finanzdepartement. Das ist seit 1995 fest in bürgerlicher Hand. Eben Ueli Maurer hat das 22 abgegeben. Da ist jetzt die Hardlinerin Karin Keller-Sutter am Werk. Im Sommer 2022, glaube ich, hat sie das Departement übernommen und ist bis heute deren Vorsteherin. Ja, die Fragen, die aufgekommen sind, sind die nach den Kontrollmechanismen. Weshalb konnte die Credit Suisse, nachdem man das 2008 schon einmal erlebt hat, weshalb konnte der Credit Suisse das passieren? Weshalb ist die Schweiz nun wieder in einer Situation, dass einer Großbank scheinbar geholfen werden muss, um Schlimmeres zu verhindern? Was dann direkt diese Konsequenzen waren, das blieb auch im Dunkeln. Die Vermutung bleibt bestehen, dass es vor allem Credit Suisse-AktionärInnen, ZünftlerInnen, das alte Geld, die alte Wirtschaftsordnung der liberalen Schweiz betrifft. Es wird dann so umgeframed, dass das uns alle betrifft, insbesondere die Lohnabhängigen, was ich zu bezweifeln glaube. Die Frage nach den Kontrollmechanismen, weshalb die nicht gegriffen haben, bleibt offen, weshalb die nicht umgesetzt worden sind, weshalb keine Gesetze, die Gesetzgebung nicht geändert worden ist, beziehungsweise umgesetzt worden ist. Also weshalb die Lehren aus 2008 vom Too Big to Fail bis heute keine Konsequenzen nach sich trugen. Ja, das fragt sich Ueli Maurer auch, also, und fordert deshalb eine parlamentarische Untersuchungskommission. Das macht auch Sinn, wenn man es sich genau überlegt, denn damit sagt er nichts anderes, als dass er seine eigene Unfähigkeit an der obersten Position des Finanzdepartements nicht eingesteht und mit der parlamentarischen Untersuchungskommission so tut, als gäbe es irgendwelche Geheimnisse oder illegale Machenschaften, die ohne sein Wissen irgendwie stattgefunden haben. Also ich sehe da vor allem eine Ausweichstrategie, um der eigenen Verantwortung zu entgehen. Dabei versuchen die bürgerlichen Parteien ein Narrativ aufzugleisen, dass anscheinend nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen ist. Wenn die deregulierte Privatwirtschaft versagt und der Staat aushelfen muss, dann muss anscheinend etwas faul sein. Doch es ist ein leichtes zu erkennen, welch billiger Trick da versucht wird. Ueli Maurer, Karin Keller-Sutter, die SVP und die FDP versuchen, die Verantwortung abzuschieben und wittern die Verschwörung. Dabei liegen alle Fakten auf dem Tisch. Nichts ist und nichts war geheim. Nichts an diesem Bankrott war faul oder sketchy. Die zuständige Politik hat ganz offen und ganz bewusst keine Maßnahmen ergriffen, um den Finanzplatz zu regulieren. Denn genau das ist der Punkt von der wirtschaftsliberalen Politik. Das ist genau der Witz daran, eben die Deregulierung, das Wegschauen, das Machen lassen, das die Geschäftlis müssen laufen. Das haben sie ja jahrelang gepredigt. Das ist der Kern ihrer Politik. Jetzt, wo diese Politik offenkundig gescheitert ist, versucht man so zu tun, als bräuchte es eine PUC, als wäre da irgendetwas nicht richtig abgelaufen. Anstatt den Denkfehler im Grundsatz des neoliberalen Kapitalismus zu suchen und einzugestehen, dass ein entfesselter Finanzplatz scheitern muss, wird der Fehler lieber verschleiert, indem man eine PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission fordert. Bei Ueli Maurer als Finanzdirektor ist es klar, wo der Fehler liegt. Es ist schlicht seine Inkompetenz, mit komplexen Denkvorgängen umzugehen, gepaart mit der kleinbürgerlichen schweizerischen Ignoranz, die hierzulande leider grassiert. Bei Karin Keller-Sutter sieht es ähnlich aus. Sie gibt sich zwar um einiges kompetenter als Ueli Maurer, doch nach der Hauruck-Aktion zur CS-Übernahme, zur Credit Suisse-Übernahme, steht sie auch etwas unbeholfen und etwas trottelig da. Der Nationalrat gab ihr prompt die Quittung, was einem Misstrauensvotum ähnelt, könnte man sagen. Die wirtschaftsliberale Politik der FDP und der SVP ist grandios gescheitert. Ein zweites Mal innerhalb 15 Jahren. Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist der tief provinzielle Charakter im politischen Stil in der Schweiz, was uns als Kompromissbereitschaft oder als Konkordanz verkauft wird und hochgelobt wird, ist leider allzu oft nichts anderes als die Absprache mit der Privatwirtschaft, ist nichts anderes als Lobbyarbeit und die unklare Trennlinie zwischen Politik und Privatwirtschaft. Die unklare Trennlinie zwischen öffentlicher Meinung und privatem Eigennutz. Wie auch beim Sexy-Leuten übrigens, um den Bogen noch einmal zu schlagen, wie auch beim Sexy-Leuten. Der Film Landsplatz der Schweiz ist nämlich bestens vertreten, stellvertretend durch Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch in den Bundesrat hinein. Die Interessen der Privatwirtschaft werden allzu oft als objektive Fakten präsentiert. Der gewinnorientierte Räuberkapitalismus werden oft mit öffentlichem Interesse verwechselt. Kurzum, die Bürgerlichen sind mit ihrer Politik gescheitert. Zu Recht werden sie unsicher. Zu Recht befürchten sie weitere Kollapse. Zu Recht gerät ihr System ins Wanken. Insbesondere deshalb ist verständlich, dass der Böck so lange brannte. Der Schutzpatron des Zürcher Finanzplatzes will partout nicht tun, was er sollte. Er ist und ist nicht explodiert. Dass diejenigen, die seit Jahrhunderten vom Kapital profitieren, unsicher werden, wenn ihr Böck ein schlechtes Omen bringt, ist verständlich. Es gibt uns allerdings Hoffnung auf einen heißen Sommer und einen starken 1. Mai. Das war ein Abriss von der letzten Woche, vielleicht auch so etwas wie eine Medienschau. Und jetzt jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Ich möchte noch ein, zwei Sachen zu der Credit Suisse sagen, und zwar aus gegebenem Anlass. Es ist ja schon lange bekannt, zumindest im kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung, dass die Schweiz reich ist, der Schweizer Finanzplatz profitiert, die Schweiz auch reich ist wegen diesem Finanzplatz, und zwar immer noch in den Nachwirkungen der Kooperation mit Nazi-Deutschland, also das Nazi-Gold im Paradeplatz. Das ist zwar eine Geschichte, die fast schon als Legende oder als Mythos erzählt wird, manchmal mit einem leichten Lächeln, so halb als Witz gemeint, doch es ist natürlich auch ein Fünkchen Wahrheit dahinter, wenn nicht sogar etwas mehr als ein Funken, vielleicht eine lodernde Flamme, die irgendwie so unter einer Feuerdecke oder so gehalten wird, aber es sind natürlich immer wieder Menschen, die da nochmal genauer wissen wollen, was genau die Wirkung des Schweizer Finanzplatzes innerhalb der nationalsozialistischen Politik war. als Kollaborateurin, als Unterstützerin, als Investiererin, sagen wir es so, keine Ahnung, für alle möglichen Projekte. In diesem Sinne gibt es da ein weiteres Kapitel, und zwar geht es um einen gewissen Herr Barowski, der ist ein Finanzüberwacher, und der hatte schon ab 2014 am Paradeplatz gewirkt, als er für längere Zeit sozusagen als Aufpasser der USA einen Blick auf die Finanzgeschäfte des Paradeplatzes warf. Unter anderem hat er sich dafür eingesetzt, dass die Credit Suisse die Auflagen mit dem US-Steuerdeal einhält. Da ging es um nichts anderes als die de facto Auflösung des Bankgeheimnisses, was vielen amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichte, über den Finanzplatz der Schweiz Steuerhinterziehung im großen Stile zu betreiben. Wir reden von sehr, sehr hohen Beträgen, die dem US-amerikanischen Fiskus fehlten. Dieser Barowski, der hat sich aber nicht nur für US-Steuern interessiert, der hat dann auch begonnen zu recherchieren, inwiefern die Credit Suisse bzw. ihre Vorgängerin, die Schweizerische Kreditanstalt, während dem Zweiten Weltkrieg involviert war in das Regime von Hitler-Deutschland, inwiefern der schweizerische Finanzplatz kooperierte mit den alten Nazis, inwiefern dieses Geld, das die Nazis dann aus ihrem kollabierenden System heraus retten wollten, inwiefern das über die Schweiz abgewickelt worden ist und wie zentral eigentlich die Rolle genau war vom schweizerischen Finanzplatz zugunsten der nationalsozialistischen Finanzpolitik. Und das ist eine Frage, die bis heute ungeklärt ist. Das ist sozusagen ja, die Gretchenfrage für den Schweizer Finanzplatz, denn man muss sagen, vor dem Zweiten Weltkrieg war der Schweizer Finanzplatz nicht an diesem Punkt, wie wir, alle, die irgendwie in der Nachkriegsgeneration in der Schweiz sozialisiert worden sind, wie wir ihn kennen. Sondern das ist eine Entwicklung, die eng zusammenhängt mit dem nationalsozialistischen Terrorregime, auch wenn man das in der Schweiz nicht gerne hört, auch nicht bei den Herren des Sexy-Leutens, die alle nach wie vor oder viele nach wie vor mit der Credit Suisse verbandelt sind oder deren Interessen übereinstimmen. Der Vorwurf an die Credit Suisse ist gar nicht mal so klein. Barowski, der die Recherchen innerhalb der Bank als Aufseher getätigt hat, der hat eine Untersuchung gestartet und sagt, dass viele der 12.000 Personen, die auf einer argentinischen Liste aufgetaucht sind, eine Liste, die 12.000 Personen auflistet, alte Nazis, die aus Nazi-Deutschland nach Argentinien geflüchtet sind, dass viele dieser Personen ein Konto bei der Schweizerischen Kreditanstalt, also der heutigen Credit Suisse, gehabt hätten. Ja, die Verbindungen des Schweizer Finanzplatzes zum Dritten Reich wurden erst in den 90er Jahren besprochen überhaupt, also 45 Jahre nach Kriegsende gab es die ersten Stimmen, die in der öffentlichen Debatte gesagt haben, ja, man muss das untersuchen, man muss diesen Finanzplatz genau anschauen. Und das, muss man auch sagen an dieser Stelle, geschah nur unter massivem Druck aus den USA. Sonst wäre die alte Macht hier in der Schweiz stark genug gewesen, dieses Geheimnis unter dem Teppich zu behalten. Ja. Das Simon Weiss, das Simon Wiesenthal Center, kurz das SWC, ist eine der wichtigsten und größten Organisationen in der Holocaust-Forschung, nicht zuletzt auch bei der Suche nach untergetauchten Nazis beziehungsweise nach den, der Suche nach dem System, das es diesen Nazis ermöglicht haben, hat weiterhin ein unbescholtenes Leben zu führen, auch nachdem der Zweite Weltkrieg für Nazi-Deutschland verloren war. Es gab dann eine unabhängige Expertenkommission Schweiz Zweiter Weltkrieg, die auch bekannt ist unter dem Namen Bergier-Kommission. Die hat 2002 einen Abschlussbericht veröffentlicht in, ich glaube, 18 Bänden oder so, die versucht, Licht ins Dunkeln zu bringen zu der Frage, wie die Schweiz im Zweiten Weltkrieg mit Nazi-Deutschland verbunden war. Daneben untersuchte die Kommission auch die Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz zu Nazi-Deutschland und auch die Flüchtlingspolitik des Landes. Es geht also um geraubtes Vermögen, das über die Schweiz, über die das sogenannte Bankgeheimnis, über die geheimen Konten, Konti der Schweiz nach Argentinien abflossen, wo die Räuber dieses Geldes nach wie vor von ihrem Raub profitierten und bis heute die Nachkommen das tun. Ja, die Erkenntnis, die dieser Barofsky in seinem Bericht daran am Erarbeiten war, dass die Banken das Vermögen zwar nicht systematisch falsch verwalteten, doch sie haben sich nach dem Krieg oft unkooperativ gezeigt gegenüber den Nachfahren der Opfer, welchen die Vermögen suchen wollten. Jetzt, warum ist diese ganze Geschichte aktuell? Und zwar geht es darum, dass die Credit Suisse nun kurzerhand gesagt hat, Barofsky hat das Mandat nicht richtig ausgeführt. Der hat da die falschen Fragen gestellt und hat die Untersuchung viel zu breit aufgetischt. Das passte der Credit Suisse nicht. Deshalb haben sie eine andere Anwaltskanzlei hergezogen, und zwar die britische Kanzlei Clifford Chance sowie die Kanzlei KPMG Schweiz. Warum das geschehen ist, ist heftig umstritten. Barofsky wollte die Reichweite der Untersuchung ausdehnen, und zwar auf generell auf Nazis, die zu Kriegsende aus Europa flüchteten. Und wegen dieser Entscheidung hat die Credit Suisse kurzum gesagt, dass er abzusetzen sei. Das ging der Credit Suisse zu weit. Sie wollte sich da gar nicht zu weit in diese Geschichte reinwagen. Deshalb wurde Barofsky ersetzt durch eine andere Kanzlei, die weniger unangenehme Fragen stellten und weniger breit recherchierten. Barofsky, der abgesetzte Jurist, sagt dazu, es sind sehr viele Fragen unbeantwortet geblieben, und er zweifelt daran, dass die Kanzleien Clifford Chance sowie KPMG Schweiz seine Arbeit weiterführen werden. Im Gegenteil, sie werden da einen beschönigenden revisionistischen Bericht über das Schweizer Bankwesen verfassen, das der Credit Suisse erlaubt, so wenig Verantwortung wie möglich zu übernehmen, wie wir es kennen von dem Finanzplatz der Schweiz und der bürgerlichen Politik, die diesen überhaupt erst ermöglicht. Das war eine gar nicht mal so kurze Geschichte zur Credit Suisse, zum schweizerischen Finanzplatz, zu der Politik, die dahinter steht, zum Sechseläuten, zum Böck, der eine geschlagene Stunde brannte, und dem Kollaps der Grossbank Credit Suisse. Ich wollte eigentlich noch über Reclaim Volkshaus sprechen. Und zwar geht es da auch um Nazis, und zwar um Neonazis, die hinter ihren Masken von esoterischen naturliebenden, menschheitsumarmenden Gurus sich verstecken. Also wir sprechen da von VertreterInnen der neuen germanischen Medizin, die die sogenannte Schulmedizin als Ganzes ablehnt und eine gesamtheitliche germanische, eine alte und volkskörperbezogene Medizin bevorzugt. Sprechen auch Top-Shots der Corona-Leugnung von auch Leute, die gegen 5G politisieren, die sich vorstellen, dass die die Fäden ziehen auf diesem Planeten, eigentlich nur Unrecht wollen und den Menschen nichts Gutes wünschend. Ja, keine Ahnung. Ich werde das nächste Mal in der Sendung ein weiteres Mal darüber sprechen, auch über Daniele Ganzer, der Vorreiter dieser ganzen Bewegung. Ich glaube auch der Drahtzieher dieser Veranstaltung im Volkshaus. Sind da noch andere illustre Gäste vorhanden. Leute, die mit QAnon verbandelt sind. Leute, die an wichtigen Neonazi- und neurechten Veranstaltungen aufgetreten sind. Leute, die befreundet sind mit der notorischen Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck. Leute, die sich für das sogenannte Fürstentum Germania einsetzen, Reichsbürger. Also eine ganz wilde Veranstaltung, die sich unter dem Motto, das Motto ist lustig, Manifest, Vision des Guten, Manifest der neuen Erde, sich versammeln werden. Die Vision des Guten und das Manifest der neuen Erde, das ist ein Konzept, das an dieser Veranstaltung präsentiert wird. Nicht nur, das kann man auch im Internet googeln oder so. Es ist meistens damit verbunden, dass man extrem viel Geld zahlen muss für irgendwelche Bücher oder irgendwelche Medizin, irgendwelche, Seelenversüßungsmittel oder wie sie heißen. Also das habe ich nicht erfunden, das habe ich recherchiert. Seelenzucker, genau. Von einschlägigen Seiten wie Die Quelle wird da Werbung gemacht für die Vision des Guten, das Manifest der neuen Erde. Ja, Leute, die sich für die Vision des Guten und das Manifest der neuen Erde interessieren, die ein einheitliches Verständnis der Menschheit propagiert. Alle Menschen sind gleich, alle Menschen haben die gleichen Rechte und bewegen sich in einer super solidarischen und netten Gemeinschaft. Man hilft sich gegenseitig und so weiter. Aber wenn man nur kurz auf das Pricing von diesem, also auf die Preissetzung von diesem Anlass guckt, ist auch ein bisschen lustig. Also die VIP-Gäste, die dürfen in der vordersten zwei Reihen sitzen, und zwar als welchem Grund? Schlicht und einfach, weil sie bereit sind, 770 Franken für das Ticket zu zahlen. Dazu gibt es auch einen exquisiten Apéro mit Küppli. Danach kommt dann die zweite Hierarchiestufe. Das sind die Leute, die bereit sind, 390 Franken zu zahlen. Die dürfen dann in der Reihe 4 bis 8 sitzen. Und alle, die hinter dran sitzen, das gemeine Fußvolk, kann den Anlass genießen für läppische 190 Franklis. Und das erklärt auch, weshalb diese Organisation diesen Anlass überhaupt plant. Es ist eine große Geldmacherei, ganz nach dem alten Schema von altbekannten Sekten. Da wird auch ähnlich gesprochen und auch ähnlich mit Kritik umgegangen. Deshalb freuen wir uns auf eine massive und starke Gegenmobilisierung, wie sie im Internet bereits angekündigt worden ist, um die Leute des Volkshauses dann vielleicht doch noch zum Eindenken zu bringen und sonst um den Leuten, die an diesem Anlass teilnehmen wollen, den Tag zu vermiesen. Mit diesen Worten schließe ich heute ab. Das war ein Interview.
Ayo, eine Kikinixa Pawika, the only Filipino radio in Zurich. 97.5. Radio Dora.